Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei der Gemeinde Jesu Christi. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Ja, ich entschuldige mich, wir haben irgendwie mit der Technik Probleme. Also am Bildschirm, ihr werdet heute nur mich sehen. Und keine Bilder, aber das macht dann nichts. Heute Nachmittag werde ich dann das PDF hochladen und dann kann man auch die Folien sehen. Also, jetzt nochmal der Start. Was genau bedeutet es, ein Christ zu sein? Wie wird man ein neuer Mensch? Weil das Thema ist ja heute ein neuer Mensch in Christus. Wie wird man ein neuer Mensch? Wir sind teuer erkauft und gehören Gott. Das Gebet um Erkenntnis und Kraft, das ist interessant, wenn wir im Epheserbrief lesen, wie der Apostel Paulus für die Gemeinde in Ephesus, aber auch für alle Gläubigen, wie er speziell betet, dass sie Erkenntnis und Kraft bekommen von Gott. Dann betet er weiter um Verständnis des göttlichen Reichtums. Und dann unser praktisches Leben, das praktische Leben eines neuen Menschen in Christus. Wir wollen heute ganz praktisch werden und den Wandel eines Gläubigen mit dem Heiligen Geist als geliebtes Kind Gottes anschauen. Herzlich willkommen noch an den Bildschirmen. Florida, Wien, hallo. Was genau bedeutet es, ein Christ zu sein? Heute geht es uns um ganz praktische Anleitungen für unser neues Leben in Christus Jesus. Wir haben die letzten Wochen eine Serie gehabt über den Ratschluss Gottes bezüglich der einzelnen Heilszeiten, bezüglich der einzelnen Bünde Gottes mit den Menschen. Das ist auch wichtig, dass wir das im Zusammenhang auch richtig einordnen, weil wir lesen im Alten Testament Dinge, die wir im Neuen Testament ganz anders wahrnehmen und auch von Gott ganz anders gewollt sind. Um das zu verstehen, haben wir diesen Überblick geschaffen und heute wollen wir ganz pragmatisch in den Alltag eines Christen, eines Gläubigen einsteigen. Heute geht es also um ganz praktische Anleitungen. Ist ein Christ einfach besser dran als einer, der keiner ist? Sind wir besser dran? Ja, da gibt es diese Aussage, besser sind wir nicht, aber besser sind wir dran. Ja, hoffentlich sind wir besser. Was unterscheidet einen Christen von einem Nicht-Christen? Nun sollten wir zunächst einmal definieren, wer überhaupt ein Christ ist und was wir damit meinen. Adnan und ich haben nochmal nachgeforscht, kommt diese Bezeichnung Christ überhaupt in den Lehrbriefen, in der Lehre Jesu Christi für die Gemeinde vor? Ja, kommt vor. Also Christ ist klar. Wir müssen jetzt definieren, wer ist denn ein Christ? Ja, was würdest du antworten, wenn jemand sagt, wie bist du ein Christ geworden? Was bedeutet es, ein Christ zu sein? Es ist nötig, weil sich viele Menschen Christen nennen, ohne dass sie es tatsächlich sind. Wir sind ja im sogenannten christlichen Abendland und Milliarden von Menschen sagen, wir sind Christen. Ja, stimmt das? Was sagt das Wort Gottes? Wie wird man ein Christ? Ja, wir haben, kann mich erinnern, auf dem Weg Richtung Gipfel haben wir einen Jäger getroffen und hat gesagt, streitet ihr da auf dem Berg oder was? Wir haben laut uns ausgetauscht. Ne? Und dann ging es also um geistliche Themen und haben gesagt, wie, bist du ein Christ? Ja, wie bist denn das geworden? Ja, wie es halt in Bayern so ist, hat er gesagt. Ja, in einem christlichen Haushalt geboren und aufgewachsen, bin ich Christ. Stimmt das? Deshalb klären wir vorab ein paar grundsätzliche Dinge. Ein Christ ist jemand, der in Christus ist. Wir verstehen, Geschwister, wir haben schon oft darüber gesprochen, unsere Taufe ist in den Leib Christi hineingetauft zu werden. Wir sind in dem Christus, wir sind durch den Geist Gottes, durch den Geist der Sohnschaft in den Christus hineingetauft. Und wer in den Christus hineingetauft ist durch den Heiligen Geist, der ist ein Christ. Jetzt ist die Frage, wie geht das? Nur in ihm, nur in Christus sind wir zugehörig zu dem Leib des Christus, dem neuen Menschen, den Gott in und durch Christus geschaffen hat. Wir lesen von dem ersten Menschen, von dem alten Menschen Adam und in ihm sind wir alle Sünder. Und wir lesen von dem neuen Menschen, der vom Himmel gekommen ist, der Christus. Römer 12, 5, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus. Einzeln aber Glieder voneinander. Wir sind ein Leib in Christus. Gott hat einen neuen Menschen. Und das Haupt ist im Himmel, das wissen wir. Und das Haupt ohne den Leib, das geht ja gar nicht. Das gibt es auch nicht. Wir sind der Leib. Wir sind der Leib des Christus. Und der Christus wartet voller Sehnsucht, bis sein Leib entrückt wird, dass er ganz wird. Dass das Haupt mit seinem Leib eins wird. Und dann feiern wir Hochzeit im Himmel. Die Hochzeit des Lammes. Und dann sind wir mit dem Haupt vereint. Und dann ist der Christus, besteht dann aus dem Haupt und dem Leib. Und jetzt ist der Leib nicht mehr getrennt, sondern jetzt ist der Leib im Himmel und ist mit dem Haupt zusammen, der Christus Gottes. Und so gehören wir heute schon durch die Taufe im Heiligen Geist, geistlicherweise, zum Christus. Im Leib sind wir noch verlorene Sünder, im Leib. Wir haben es gehört von Galater 5 heute vom Adnan. Da ist ein totaler Unterschied. Wir können, weil wir haben zwei Naturen in uns. Die Natur Adams, den Sünder in uns, die Begierden des Fleisches und die Natur Gottes, Christus in uns. Und wir entscheiden, wandeln wir im Fleisch oder im Geist. Und das ist täglich, sekündlich entscheidest du. Wie wandelst du? Gemäß der neuen Natur, nach der Natur Gottes oder gemäß der alten Natur, nach der Natur Adams? An anderer Stelle sagt der Apostel Paulus dazu Folgendes, 1. Korinther 1,30, aus ihm, habe ich eingefügt, aus Gott ist hier gemeint, aus Gott aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid. In Christus, verstehen wir, das ist der Unterschied zum Evangelium vom Reich. Im Evangelium vom Reich geht es darum, dass Menschen in das Reich des Friedens kommen. Bei uns geht es darum, dass wir Kinder des lebendigen Gottes sind und mit Christus der Christus Gottes sind. Aus Gott aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, in ihm, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligung und Erlösung. Ein Mensch ist entweder ein verlorener Sünder oder er ist in Christus eine neue Schöpfung. Dazwischen drin gibt es nichts. Ja, aber ich glaube doch an Gott. Ja, bist du in den Christus hineingetauft? Bist du ein Glied am Leib des Christus? Ja oder nein? Eine Verhaltensänderung macht aus einem verlorenen Sünder vielleicht einen angenehmeren Zeitgenossen. Aber deswegen ist er trotzdem auf ewig verloren. Aus dem Grunde hilft das Ganze nichts. Der Teufel ist ja enorm geschickt. Er hat ja diese Welt überzogen mit Religion, mit Tradition, mit Buddhismus, mit Hinduismus und mit Humanismus, mit Kommunismus. Der Teufel ist schon sehr clever, er ist schon sehr erfinderisch. Und die Menschen wähnen sich in diesen Ismen in Sicherheit und sind aber verloren. Ja, aber ich bin kein Barbar mehr. Ich schlage meine Frau nicht mehr. Ja, wenn du nicht in Christus bist, hilft dir das auch nichts. Nein, die Selbsterlösung durch Kultivierung, Disziplinierung oder ein anderes Mindset, ja, wie man heute zu sagen pflegt, ist zwar aus der Sicht und dem Verständnis unserer Gesellschaft wunderbar, ist aber ein Trugschluss, wenn man meint, dass man dadurch gerettet oder von Gott angenommen ist. Ja, ich bin doch ein guter Mensch, ich spende und ich bin freundlich und nett zu meinem Nachbarn und in der Arbeit, da mobbe ich niemanden, bin fleißig und tüchtig und pünktlich, das ist alles wunderschön. Aber die Frage ist, bist du ein Christ? Was bedeutet das? Bist du ein Teil des Christus? Bist du durch den Geist Gottes in den Christus hineingetauft? Hast du den Geist der Sohnschaft in dir? Bist du eine neue Natur in Gott? Hast du eine neue göttliche Natur empfangen? 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 4. Wir sind göttlicher Natur teilhaftig geworden. Aber das ist nicht sichtbar, weil unser Leib ist der alte noch. Amalia, du schaust noch genauso aus wie vorher. Ich kann das gar nicht erkennen, dass du Christus in dir hast. Ja, das kann man nur für sich selber erkennen, weil der Geist selbst bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Nur unser Geist weiß es. Die anderen wissen es nicht. Die können vielleicht erkennen, dass die Amalia jetzt nicht mehr lügt und betrügt und stiehlt und böse ist. Aber ob sie wirklich ein Kind Gottes ist, das weiß nur die Amalia und die Eliana, weil der Geist es ihnen bezeugt. Und der Adnan und ich und der Christian, wir wissen es nur, wenn der Geist es uns bezeugt. Wenn wir den Heiligen Geist haben, dann sind wir ganz sicher und haben keine Angst mehr, dass wir vielleicht doch noch verloren gehen könnten. Wir haben die Sicherheit durch den Geist in uns. Dazu schauen wir uns zwei Schriftstellen an. Der Herr Jesus sagte zu Nikodemus Folgendes. Johannes 3, 6. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Das, was der natürliche Mensch hervorbringt, ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Also wir sehen hier die zwei Dimensionen. Das Fleisch. Im Fleisch bin ich ein Kind von Josef und Anna Thalhofer. Im Geist bin ich ein Kind des lebendigen Gottes, des Schöpfers aller Dinge, des allmächtigen Gottes. Was aus dem Fleisch ist, ist Fleisch. Mein Fleisch ist der Sünde ausgeliefert und geht jeden Tag mehr zugrunde. Aber im Geist habe ich ewige Existenz. Wundere dich nicht, sagt der Herr Jesus zum Nikodemus, wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Also die ganze Gehirnwäsche, das ganze Umprogrammieren der Menschen durch irgendwelche Ismen, das bringt gar nichts. Der Herr Jesus sagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und jetzt ist nur die Frage, wie geht das? Wie kann ich, der Nikodemus hat es auch nicht verstanden, hat es in seinen Gedanken, die sind rotiert. Und dann sagt er, wie soll ich als Erwachsener nochmals in den Schoß meiner Mutter gehen? Wie soll das gehen, Meister? Ja, er hat es im Natürlichen angeschaut und hat nicht die geistliche Dimension erfasst. Es ist aus dem Geist Gottes. Und der Geist ist unsichtbar. Passiert alles im Bereich des Unsichtbaren, im Bereich des Geistlichen. Und warum? Darum ist ja der Glaube notwendig. Weil wenn wir es sehen könnten, wäre kein Glaube notwendig. Aber gerade weil wir es nicht sehen können, ist eben der Glaube notwendig. Und das wiederum ist eine Gnadengabe von Gott. Also wir sind total abhängig davon, dass uns Gott seine Gnade schenkt. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Nicht fleischlich, aus dem Geist. Wenn der Herr Jesus hier sagt, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, dann meint er eben genau das, dass der natürliche Mensch ein Sünder ist und aus dem Geist, nämlich dem Geist Gottes, von Neuem geboren werden muss. Er braucht eine neue Software. Die Hardware ist die gleiche, er muss ein Update bekommen. Er bekommt das geistliche Update von Gott. Und jetzt ist er ein neues Wesen. Das schauen wir uns auch gleich nochmal an. Der Apostel Paulus drückt dies ebenso unmissverständlich wie folgt aus, 2. Korinther 5, 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, nicht ein Christ ist, in Christus, ein Glied am Leib des Christus, du bist durch den Heiligen Geist in den Leib des Christus hineingetauft, du bist ein Teil des Christus. Wie geht es? Geistliche Neuschöpfung. Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Eine andere Übersetzung sagt, siehe, alles ist neu geworden. Was ist neu geworden? Meine Nase nicht, sondern mein Geist ist neu geworden. Und weiter lesen wir dazu in den Versen vorher, 2. Korinther 5, 5, und für alle ist er gestorben, der Herr Jesus, der Erstgeborene, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben. Und da wird alles entlarvt, wenn der Mensch denkt, ja, ich bin jetzt ein Kind Gottes, jetzt bin ich besser dran. jetzt bin ich der Kopf und nicht mehr der Schwanz. Jetzt bin ich gesegnet. Ich habe ein höheres Einkommen, ein schöneres Haus, die glücklicheren und gesünderen Kinder und. Naja. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Ah ja. Das Kreuz hat zwei Seiten. Die eine Seite ist, dass Christus für uns gestorben ist. Die andere Seite ist, dass wir unserem alten Wesen gestorben sind. Leben für Leben. Christus für uns und wir für Christus. Wir leben für Gott. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Daher kennen wir von nun an niemand nach dem Fleisch. Wenn wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Er war im Fleisch unter den Jüngern. Paulus hat ihn nur in Visionen sehen dürfen. Die anderen, mit denen war er täglich beieinander, 3 Jahre lang. Und die haben ihn im Fleisch gekannt. Aber jetzt, sagen sie, kennen wir ihn nicht mehr nach dem Fleisch, sondern jetzt ist der Geist Christi in ihnen. Jetzt lebt Christus in ihnen. Und jetzt leben sie aus der Kraft des Christus. Und Gott freut sich, dass der Christus jetzt viele sind und nicht nur einer, wie er zum Anfang war. Wie wird man ein neuer Mensch? Hier klingt schon etwas ganz deutlich durch, nämlich, dass wir dann, wenn wir mit Christus gestorben, mit ihm auferstanden sind, nicht mehr für uns selbst leben. Somit haben wir zunächst einmal geklärt, dass wir Menschen verlorene Sünder sind, einen Retter brauchen und schließlich neue Menschen werden, die nun nicht mehr für sich selbst, sondern für Gott leben. Wenn du jemanden sagst, du bist ein verlorener Sünder, du brauchst einen Retter, dann sagt er, ja, okay, was hast du geraucht, Junge? Ja, werd wieder normal. Ja, du brauchst einen Retter, du bist verloren. Lukas 2,11, denn euch ist heute ein Retter geboren. Gott hat einen Retter gesandt und der ist Mensch geworden. Und die Engel sagen zu den Hirten, euch ist heute ein Retter geboren. Wir brauchen einen Retter, wir sind verloren. Der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Warum? Weil sie von Gott erkauft sind. Galater 2,20, nicht mehr lebe ich. Du bist mit Christus gestorben. Am Kreuz ist der Christus gestorben, auferstanden zum neuen Leben. Bist du mit Christus gestorben? Mit ihm auferstanden zum neuen Leben? Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, als Mensch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Nicht mehr lebe ich, sagt der Paulus, das heißt, seine alte Natur, sein altes Wesen ist mit Christus am Kreuz gestorben. Und das musst du und ich jeden Tag in den Tod geben, im Glauben. Mein alter Reinhold, der zurückschlägt, wenn er geschlagen wird, der ist mit Christus gestorben. Mein alter Reinhold, der ist tot. Ich bin tot, nicht mehr lebe ich, sagt der Paulus, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt lebe, soll möglichst zu 100% Christus durch mich leben. Manches Mal steht das Fleisch wieder auf und dann muss ich es erkennen, muss um Buße tun, muss Gott meine Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er mich wieder gerecht macht. Und dann muss ich schauen, dass der alte Reinhold wieder in den Sarg kommt und der Deckel geschlossen wird. Der alte Reinhold muss im Tod bleiben, weil der bringt nichts Gutes hervor. Der neue Reinhold, der hat die Chance, wenn er den alten Reinhold im Tod hält, den Sargdeckel zuhält und draufsteigt, dass der nicht mehr raus kann, dann hat der neue Reinhold in Christus Jesus die Chance, so zu leben, wie es Gott wohlgefällig ist. Dann lebt Christus in mir und durch mich. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Du lebst nicht mehr. Christus lebt in dir. Dein altes Leben ist tot. So, hier ist Gott. Schon lange keine so eine Grafik mehr gesehen. Gell? Musste wieder mal eine ausgraben hier. Hier ist Gott, hier ist der Mensch. Adam aus Erde geschaffen, Eva aus Adam geschaffen. Durch Gottes Odem lebendige Seelen. Gott hat Adam den Lebensodem eingehaucht. Wir lesen nicht, dass Gott ihm seinen Geist gegeben hat. Das ist ein anderes Wort. Lies mal im ersten Buch Mose nach. Das ist ein anderes Wort. Also Gott hat Adam seinen Lebensodem eingehaucht und dadurch hat Adam Leben. Da ist aus Materie Leben entstanden. Und jetzt die Schlange. Jetzt kommt der Teufel als Schlange im Garten Eden zu Eva. Zur Sünde verführt durch den Teufel. Und jetzt verliert der Mensch die Herrlichkeit, wird aus dem Paradies vertrieben und von Gott getrennt. Eigentlich stimmt es nicht, aus dem Garten Eden vertrieben. Wir lesen dort im 1. Mose nichts vom Paradies. Also eigentlich, das muss ich noch korrigieren, vertrieben aus dem Garten Eden, aus der Gegenwart Gottes. Weg. Und Leben unter Satan, dem Gott dieser Welt und ewige Verdammnis. Das ist das Schicksal des Menschen. Aber jetzt hat Gott einen Plan. Er sendet seinen erstgeborenen Sohn, der neue Mensch vom Himmel, der zweite Mensch vom Himmel, Christus aus dem Wort Gottes gezeugt, stirbt für uns und wird von Gott auferweckt, bringt das ewige Leben aus Gott. Alle, die im Glauben die Gnade Gottes annehmen, werden aus dem Wort Gottes in der Kraft des Heiligen Geistes geistlich neu geboren. Wir sind ganz neue Wesen. Nach außen hin, im Fleisch nach, schauen wir noch so aus wie die Schwarzen. Ja? Aber jetzt schauen wir genauso aus noch, aber im Innersten sind wir Kinder Gottes. Wir haben schon die Anzahlung auf unser Erbe im Himmel bekommen. Das ist der Heilige Geist. Er ist die Anzahlung. Und später, und unsere Erlösung wird dann vollkommen, wenn wir den erlösten Leib bekommen. Dann sind wir insgesamt erlöst. Heute sind wir noch geistlich erlöst und haben diesen Kampf mit unserem Fleisch, mit den Begierden in unserem Fleisch. Wie der Adnan gelesen hat, Galater 5, so herrlich gegenübergestellt, so komprimiert dargestellt, damit du sofort verstehst, um was es geht. Aber in unserem Innersten, in dem, was ewig ist, sind wir schon von Neuem geboren. Wir haben den Geist aus Gott. Wir sind göttlicher Natur teilhaftig, auch wenn unser Fahrgestell noch verloren ist. Aber der Fahrer, der am Lenkrad sitzt, der Heilige Geist, der ist schon aus Gott. Und der Heilige Geist fährt nicht selber. Du fährst, aber unter Anleitung des Heiligen Geistes, das ist auch wichtig. Er übernimmt nicht die Steuer. Du steuerst. Aber der Heilige Geist sagt dir rechts oder links. Gas, Bremse. Aber steuern tust du. Und verantwortlich bist auch du. Wenn du bei Rot über die Ampel fährst, zahlt nicht der Heilige Geist die Buße. Du zahlst sie. Aber er hat dir gesagt, stopp, Rot. Und das ist mir wurscht. Fahr trotzdem drüber. Ja. 1. Korinther 6, 19, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist? Dein Leib ist ein Tempel. Gott wohnt in diesem Leib. Gott hat sich herabgelassen, in diesem Leib zu wohnen, damit du göttliches Leben in dir hast und nicht mehr gemäß dem Fleisch wandelst, sondern gemäß dem Geist Gottes. Den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört. Immer wieder, du gehörst dir nicht mehr, ich gehöre mir nicht mehr. Ich bin erkauft von Gott. Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Was ist der Preis, Iliana? Was hat Gott für einen Preis bezahlt für uns, für dich? Das Leben des erstgeborenen Sohnes. Christus ist ans Kreuz gegangen, hat stellvertretend meine Sünde, deine Sünde, Iliana, auf sich genommen. Und jetzt sind wir als Sklaven der Sünde erkauft mit dem höchsten Preis im Universum, mit dem Leben des erstgeborenen Sohnes Gottes. Das ist der Preis, um den wir erkauft sind. Gott hat einen hohen Preis bezahlt. Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Unser Leib gehört jetzt Gott, der ist erlöst worden. Unser Leib gehört nicht mehr dem Teufel und den Begierden unseres Fleisches. Unser Leib gehört jetzt Gott. Und Gott steuert diesen Leib durch unsere Befehlszentrale, unsere Entscheidungsgewalt. Gott lässt uns die Entscheidungsgewalt. Unser Wille ist unsere Entscheidungsgewalt. Gott vergewaltigt unseren Willen nicht. Er lässt uns freie Entscheidung. Und wir entscheiden. Aber wir sind auch verantwortlich, weil wenn wir nicht entscheiden dürften, könnte Gott uns nicht verantwortlich machen. Verantwortlich bin ich nur in dem Maße, wie ich Vollmacht habe. Ganz praktisches Beispiel, ich komme aus dem Automobilgeschäft. Dort ist es so, dass die Autohausunternehmer freie Unternehmer sind. Aber jetzt ist die Frage, dürfen die frei entscheiden? Nein. Da kommt der Vasall des Herstellers und sagt, das musst du machen und das musst du machen und das musst du machen und das musst du machen. Er kann gar nicht entscheiden, ob er an dieser Werbekampagne teilnimmt. Ob er dies und jenes macht. Er kann gar nicht entscheiden, das wird ihm vorgegeben. Aber die Verantwortung hat er selber. Wenn der Banker sagt, tut mir leid, Ihr Geschäftsmodell ist elend, ich muss jetzt die Kredite kündigen und er muss Insolvenz anmelden. Verantwortlich ist er und das ist das Elend. Autorität und Verantwortung müssen Hand in Hand gehen. Ich kann nicht Autorität ausüben, ohne Verantwortung zu übernehmen. Und das ist das Elend in unserer Wirtschaft. Dass viele die Autorität nicht haben, aber die Verantwortung. Und das geht nicht. Gott durchbricht dieses Prinzip nicht. Er sagt, du hast Autorität und du hast Verantwortung. Nicht ich habe die Autorität und du hast die Verantwortung. Nein, du hast die Autorität. Und das ist die Herausforderung an uns. Wir haben die Autorität. Und aus dem Grund macht uns Gott verantwortlich. Weil wir entscheiden. Der Heilige Geist ist unser Parakletos, unser Ratgeber. Aber entscheiden tust du und ich. Wir sind durch den Glauben in der Kraft des Heiligen Geistes und auf Basis des Wortes Gottes vollkommen neue Geschöpfe geworden und sind nun Söhne und, nicht traurig sein, Amalie, und Töchter Gottes. Du bist eine Tochter Gottes, aber Gott nennt halt den Menschen Söhne, Sohn. Galater 3, 26, denn ihr alle seid Söhne Gottes. Durch den Glauben in Christus Jesus. Also, wir brauchen zwei Dinge, damit wir Söhne oder Töchter Gottes sind. Den Glauben und in Christus zu sein, in den Christus hineingeboren zu sein. Das ist die Voraussetzung, um ein Sohn, eine Tochter Gottes zu sein. Glauben und in dem Christus zu sein, hineingeboren in den Christus durch den Geist. Wozu gehören wir Gott? Ja, Epheser 2, 10, denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen. Gott hat uns in dem Christus geschaffen. Innerhalb des Christus sind wir geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat. Gott hat die Werke, die du zu tun hast, bereits schon bereitet. Du musst Gott um Weisheit bitten und dann gehorsam sein, dass du die Werke, die er für dich vorbereitet hat, dass du die auch ausführst. Letzte Woche haben wir ausführlich gehört, wie verherrlichen wir Gott, indem wir gehorsam sind und das Werk tun, das er für uns vorbereitet hat. Aber da ist es notwendig, dass wir den Willen Gottes kennen. Und wie kennen wir den? Indem wir in Verbindung bleiben mit ihm und seinem Wort im Geist wandeln. Und dann führt uns Gott ganz sicher. Du musst keine Angst haben. Er führt dich ganz sicher. Nochmal eine Grafik. 7 Schritte zur endgültigen Errettung und der ewige Lohn. Erstens, alles ist Gnade von Gott. Wenn Gott dir die Gnade des errettenden Glaubens nicht schenkt, dann kannst du hampeln, wie du möchtest. Alle Religionen dieser Welt inhalieren, Buddhist werden, Hinduist werden, Kommunist werden, Humanist werden. Hilft dir alles nichts, kannst hampeln, bis du fertig bist, bis der Arzt kommt. Du brauchst die Gnade Gottes als Fundament. Es ist eine Gnade Gottes. Gottes Vorherwissen führt zur Auserwählung. Gottes Vorherwissen ist die Basis. Und darum weiß er ganz genau, wie geht die Amalia, der Johannes, der Adnan, der Reinhold, wie gehen die mit meiner Gnade um? Und dann beruft er uns und erwählt uns und schenkt uns die Gnade des errettenden Glaubens. Wenn dir Gott die Gnade des errettenden Glaubens schenkt, ja, dann bist du begnadigt in dem Geliebten. In dem Geliebten. Aber alles aus der Gnade Gottes. Dann kommt der Glaube. Es folgt der errettende Glaube und die Neugeburt. Der Glaube ist ein Gnadengeschenk Gottes. Der Mensch ohne diese Gnade Gottes kann nicht glauben. Es ist ihm eine Torheit, ein Blödsinn. Er kann es nicht. Der Glaube ist ein Gnadengeschenk Gottes. Dann kommt drittens neue Geburt und der Heilige Geist. Mit dem Glauben kommt also die neue Geburt und wir werden versiegelt mit dem Geist Gottes. Viertens, Wachstum zur Mündigkeit. Nun kommt das Wachstum zur Mündigkeit in der Gemeinschaft der Heiligen. Darum hat Jesus Christus seine Gemeinde konstruiert. Darum hat Gott durch Christus die Gemeinde geschaffen. Weil wir brauchen einander. Wir sind Glieder am Leib Christi. Und du brauchst mich, ich brauche dich. Gemeinschaft der Heiligen, indem wir uns trösten, ermutigen und ermahnen und Korrektur geben in Liebe. Schließlich der Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber. Aber dazu musst du das Wort Gottes kennen, dazu musst du in der Schrift lesen, dazu musst du Botschaften hören, dazu musst du dich austauschen. Und schließlich dann die Werke des Glaubens, von letzter Woche die Botschaft. Und schließlich dann die endgültige Errettung und am Ende der Lohn, der ewige Lohn. Du wirst erscheinen vor dem Richterstuhl Christi, ich auch. Und dann werden wir alles, was unbereinigt ist, bereinigen. Und dann werden wir unseren Lohn bekommen. Dann entscheidet sich's, wie treu du warst mit den Gaben, mit den Talenten, die Gott dir in Christus anvertraut hat. Ob du in der Besenkammer landest in der Ewigkeit oder ob du mit Christus das Universum regierst. Und der ewige Lohn. Geschwister, es geht um ewigen Lohn. Was ist diese Zeit? Schall und Rauch. Es geht um Ewigkeit. Es geht um deinen Lohn. Heute haben die Arevalos wieder kräftig eingezahlt auf dieses Konto im Himmel. Kräftig. So, jetzt kommen wir zum Gebet um Erkenntnis und Kraft. Der Apostel Paulus betet für die Gläubigen um Erkenntnis und Kraft, damit sie verstehen, worum es Gott geht, worum, Vater im Himmel, worum geht es dir denn? Was soll ich tun, Vater? Und da lies mit mir dieses Gebet, ist so herrlich. Epheser 1,15. Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf. Er sagt, durch den Glauben an Jesus hast du Liebe zu allen Heiligen. Das ist die Konsequenz. Wenn du die Heiligen, die Geschwister nicht lieben kannst, dann musst du prüfen, wie weit stehst du im Glauben an Jesus. Dann musst du nochmal neu starten, nochmal zurück zum Startpunkt. Höre nicht auf, für euch zu danken und ich gedenke euer in meinen Gebeten. Er betet für die Gläubigen. Betest du für deine Geschwister? Nimmst du dir Zeit? Lässt du dich vom Heiligen Geist motivieren, für deine Geschwister zu beten? Gerade für diejenigen, vielleicht, die dir gerade auf die Zehen gestiegen sind, die dich zu Unrecht selbstverständlich gedemütigt haben. Betest du für die? Das setzt dich frei. Du wirst merken, du wirst frei. Wenn jemand dir auf die Zehen gestiegen ist, sei es jetzt, ob er im Glauben steht oder nicht, wenn du für den betest, wirst du frei. Du bist nicht mehr nachtragend. Gell? Nachtragend zu sein, du schleppst jemanden was nach und der merkt es noch nicht einmal. Zentner schwere Last schleppst du. Aber in dem Moment wirfst du die Last ab. Du hast ihm vergeben, du betest für ihn. Du kannst durchatmen, du bist frei. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Gott unseres Herrn Jesus, wie kannst du sagen, Jesus ist der alleinige Gott? Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, ja, sind wir blöd jetzt oder was? Verstehen wir solche Sätze nicht mehr? Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst, dass wir ihn erkennen. Er erleuchte die Augen eures Herzens, weil wir sind verdunkelt, unser Herz ist verdunkelt, unsere Augen sind verdunkelt, wir sehen die Herrlichkeit des Christus nicht. Damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen, das ist in dir drin, du hast es noch nicht. Es ist in dir drin, es ist unsichtbar, weil was sichtbar ist, ist zeitlich. Aber was von Gott ist, ist unsichtbar, das ist ewig. Nur das Unsichtbare ist ewig, das Sichtbare ist zeitlich. Ja, du kannst nichts mitnehmen, du bist nackt gekommen und gehst nackt. Auch wenn es dich im Sarg recht schön anziehen, ja, aber du gehst wieder so, wie du gekommen bist, nackt. Der Sarg und die Überreste bleiben ja da, die verwesen ja. Du gehst nackt zurück. Und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, sehen wir das, Geschwister, die Begierden unseres Fleisches haben enormes Potenzial, enorm. Und worüber herrschst du? Über andere Menschen, über diese Welt? Nein, du herrschst über diese Begierden aus seiner Kraft. Das ist dein Leiden, weil dein Fleisch möchte dies und das. Und da leidest du, weil der Heilige Geist sagt, nein. Und du sagst nein und dann leidet dein Fleisch. Es möchte dies so gerne. Und jetzt leidest du. Das ist dein Leiden, du musst nicht ans Kreuz. Aber das ist dein Leiden, dass du den Begierden des Fleisches nicht nachgibst. Und das ist dein Herrschen über die Sünde, die im Fleisch wohnt. Das ist dein Herrschen, das ist dein Leiden und das ist dein Kampf. Was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glauben, ist nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Er gibt uns die Kraft, er gibt uns das Wollen, haben wir gehört für heute, und das Vollbringen. Wir können aus seiner Kraft so leben, wie Christus gelebt hat. Weil der Johannes sagt im ersten Johannesbrief, wer sagt, dass er zu ihm gehört, der soll auch so leben, wie er gelebt hat. Ja, aber ich kann doch nicht, das weiß ich, sagt Gott. Aber durch meinen Geist gebe ich dir die Kraft und jetzt kannst du. Und wenn du wirklich in Sünde fällst, nicht in Sünde lebst, in Sünde fällst, kannst du Buße tun, die Sünden bekennen, so bin ich treu und gerecht. Und der Herr Jesus tritt für uns am Thron Gottes ein als Fürsprecher, als Anwalt. Der Teufel ist der Ankläger, er ist der Verkläger der Brüder. Er hat immer noch Zugang zum Thron Gottes, immer noch. Er verklagt dich. Gott, hast du gesehen, was die Amalia jetzt da getan hat? Die Gedanken von der Amalia kennt er ja nicht, der Teufel. Die kennt er nur Gott. Er bräuchte eh keine Anklage vom Teufel. Er kennt ja sowieso die Gedanken und die Werke von der Amalia. Aber hast du gesehen, was die Amalia getan hat? Und dann kommt die Amalia und sagt, Vater, das war nicht recht von mir. Ich bekenne dir das. Und jetzt bist du treu und gerecht, dass du mir vergibst und Gott vergibt dir. Und du bist wieder hergestellt. Und Christus ist mit dir am Thron vom Vater. Es ist an deiner, Christus ist an deiner Seite und sagt, Vater, ja, für die Amalia bin ich ans Kreuz gegangen. Vater, vergib ihr. Und da ist Christus mit uns. Er ist unser Fürsprecher am Thron Gottes. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft. Und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Sehen wir das? Wie weit wir über den Möglichkeiten der Zeitgenossen im Geist emporgehoben sind. Wie weit wir über dem Elend dieser Welt sind, wenn wir unsere Position in Christus kennen. Der Apostel Paulus, der selbst immer wieder in größter Bedrängnis war, bittet deshalb die Gläubigen, dass sie durch seine Bedrängnisse nicht mutlos werden und aufgeben. Wir wissen, wie elend die Jünger waren, nachdem wirklich Jesus gekreuzigt war, im Grab lag. Was das für eine elende Situation war. Und die haben gesagt, also jetzt ist alles aus, unsere ganze Hoffnung ist dahin. Ich gehe wieder fischen, sagt der Petrus. Und die anderen sagen, wir kommen mit dir. Wir sehen keinen Sinn mehr in der Nachfolge. Sie haben ihn gekreuzigt und jetzt ist er im Grab. Aber er ist auferstanden. Deshalb, Epheser 3,14, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden Durch seinen Geist an dem inneren Menschen sehen wir das, Geschwister. Hier ist in einem Vers alles zusammengefasst. Der Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden, durch seinen Geist, der in uns wohnt, an dem inneren Menschen. Unser innerer Mensch ist der menschliche Geist, die menschliche Seele. Das ist hier mit gemeint. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Dass der Christus durch den Glauben, du musst es im Glauben annehmen, du kannst es ja nicht sehen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Ja, wohnt Christus wirklich in mir? Bin ich wirklich ein Kind Gottes? Das musst du im Glauben annehmen. Nicht immer wieder zweifeln. Ein zweifelnder Mensch empfängt nichts von Gott. Das ist wichtig, dass du im Glauben fest die Zuversicht hast, Christus ist in meinem Herzen, Gott wohnt in mir, ich bin göttlicher Natur, ich bin ein neuer Mensch, ich bin aus Gott geboren. Ich bin ein neuer Mensch in Christus. Das musst du dir immer wieder bewusst machen. Und in jeder Situation immer wieder auch bewusst vorstellen. Und dann kannst du im Glauben wirklich alles überwinden, jede Situation. Das Gebet um Verständnis des göttlichen Reichtums. Wie reich Gott uns beschenkt hat, wir erfassen es nicht. Aber dieses Gebet ermutigt uns, den Reichtum Gottes, den göttlichen Reichtum zu erfassen. Epheser 3, 18, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist. Und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Bisher habe ich immer gedacht, 18 und 19 gehören zusammen, aber er sagt, da ist ein Wort dazwischen und. Und da habe ich mir gestern Abend was hinzugefügt. Und zu erkennen, Moment, das eine ist das und das andere ist das, darum ist das Bindewort und dazwischen. Damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist. Das sind vier Dimensionen, wenn du zusammenzählst. Da haben wir Menschen Probleme, weil unsere Welt ist dreidimensional. Aber das ist die göttliche Dimension. Und da habe ich was gefunden. Es ist interessant, dass immer die Bibel legt sich immer selber aus. Wenn wir nur suchen, finden wir was. Ich habe was gefunden, schau mal. Im Vers 18 geht es nicht darum, die Liebe Christi zu erkennen mit Höhe, Breite, Länge und Tiefe, sondern die Dimension Gottes zu verstehen. Aber ich habe das immer anders verstanden. Ich habe das immer mit Vers 19 verbunden. Aber das ist gar nicht so. Im Hiob 11, 7 sagt ein Freund von Hiob, kannst du die Tiefen Gottes erreichen oder die Vollkommenheit des Allmächtigen ergründen? Himmelhoch sind sie, was kannst du tun? Tiefer als der Sheol, was kannst du erkennen? Das wäre jetzt eine eigene Botschaft noch. Aber hier erkennen wir, länger als die Erde ist der Maß und breiter als das Meer. Hier wird uns die göttliche Dimension vorgestellt, die überdimensional ist über diesen drei Dimensionen. Also das ist hier gemeint. Dann lesen wir jetzt da weiter, Vers 20. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Verstehen wir, wenn wir unseren begrenzten fleischlichen Horizont in der Kraft und Dimension des Heiligen Geistes überwinden, dann merken wir, das ist ja grenzenlos, die Gnade Gottes. Das ist ja grenzenlos. Was wir uns vorstellen, das ist immer eindimensional. Zwei, höchstens dreidimensional, aber Gott ist vierdimensional. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. So, und wir kommen zum Schluss, das praktische Leben eines neuen Menschen in Christus. Ein paar Folien haben wir noch, dann sind wir durch. Epheser 4, 17. Dies nun sage und bezeuge ich in dem Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes. Orientier dich doch nicht an der Welt, orientier dich am Himmel, an Jesus Christus und seinen Aposteln. Orientier dich daran. Wie würde Jesus jetzt entscheiden? Wie haben die Apostel sich verhalten in solchen Situationen? Wie sind die entsprechend umgegangen mit sowas? Sie sind verfinstert am Verstand, die Nationen, sie sind verfinstert. Sie sehen und hören nichts. Fremd dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist. Warum? Wegen der Verstockung ihres Herzens. Ihr Herz ist verstockt. Sie können es nicht wahrnehmen. Wenn du einen Blinden so machst oder so und sag, wie viele Finger, er kann es nicht erfassen, er sieht es nicht. Er sieht es nicht. Ein Blinder sieht es nicht. Sie, die abgestumpft sind, haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben zum Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. Ja, die Menschen denken, jetzt sind sie befreit von der Engständigkeit des christlichen Glaubens. Jetzt sind sie in Freiheit und der Teufel zerstört sie. Jede dritte Ehe wird geschieden, jedes Jahr 40 Millionen Abtreibungen. Der Mensch denkt, er ist frei und versteht nicht, wie der Teufel ihn in seiner Gewalt hat. 40 Millionen, WHO sagt, 40 Millionen Babys werden abgetrieben jedes Jahr. 40 Millionen. Und der Mensch denkt, er ist frei. Was für eine Sklaverei, Geschwister. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt ihn doch gehört. Und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist. Die Wahrheit erkennen wir nur in Jesus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nur in Christus finden wir den Weg, nur in ihm finden wir die Wahrheit und nur in ihm finden wir das Leben. Außerhalb des Christus haben wir kein Leben, alles Illusion. Nur in ihm. Epheser 4, 22, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt, der alte Reinhold, die alte Amalia, die ist im Sarg, die sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Das Fleisch richtet uns zugrunde. Und Drogen haben unmittelbar was mit Dämonen zu tun. Die nordamerikanischen Indianer haben die Freiheit von der Regierung, ihre Pilze da, die sie da in Trance versetzen, nehmen zu dürfen. Die fasten 24 Stunden und legen dann die Pilze auf die Zunge. Und dann sehen sie ihre Götter, die Visionen ihrer Götter. Also Drogensucht hat unmittelbar was mit dämonischem Einfluss zu tun. Zugrunde richten. Der Mensch richtet sich zugrunde. Er weiß keinen Ausweg mehr und dann nimmt er Drogen oder Alkohol ist auch eine Droge. Ich sage nicht, dass Alkohol eine Droge ist, aber der Überfluss, das Übermaß, das ist dann eine Droge. Dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der vom Himmel ist. Wer sagt, dass er an ihn glaubt, soll auch so leben, wie er gelebt. Wir leben, wie der Mensch vom Himmel gelebt hat. Er ist uns der Vorbild und Maßstab. Den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und das ist, warum Gott uns auf der Erde lässt, um uns zuzurüsten, um uns vorzubereiten für die Ewigkeit. Aus der Kraft seines Geistes, durch das Licht seines Wortes. Darum sind wir hier. Und darum lässt uns Gott noch hier, um vorbereitet zu werden, damit unser Wesen umgestaltet wird in das Wesen des Herrn Jesus. Deshalb legt die Lüge ab. Jetzt kommen ein paar ganz praktische Dinge. Was meint er? Legt die Lüge ab, hör auf zu lügen und redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Geht weiter. Zürne, wenn du zürnst, sündige nicht. Bevor die Sonne untergeht, versöhne dich, auch wenn der andere schuld ist und er packt es nicht, um Entschuldigung zu bitten. Dann sag du, lass uns doch gut sein miteinander. Vergib du mir, ich vergebe dir, lass uns gut sein miteinander. Bevor die Sonne untergeht. Wenn du zürnst, sündige nicht, lass die Sonne nicht untergehen, weil damit gibst du dem Teufel Raum. Gib doch dem Teufel keinen Raum, wenn du dich nicht versöhnst. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, hör auf zu stehlen. Sondern mühe dich vielmehr und wirke mit deinen Händen das Gute, damit du dem Bedürftigen was geben kannst. Kein faules Wort komme aus eurem Mund. Da müssen wir alle aufpassen, ich insbesondere. Ja, wir haben früher gelernt, du musst schlagfertig sein. Das ist gar nicht notwendig. Ja, wenn der andere dich stößt und du gehst einen Schritt zurück, läuft es ins Leere. Läuft es ins Leere, die Kraft, die er da ausübt. Geh einen Schritt zurück. Leg es in Gottes Hand. Gott wird es recht machen. sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Und jetzt der letzte Punkt, der Wandel eines Gläubigen mit dem Heiligen Geist als geliebtes Kind Gottes. Der Apostel Paulus gibt weitere praktische Ratschläge für die Gläubigen. Epheser 4,30: Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid. Auf den Tag der Erlösung hin. Wir sind versiegelt durch den Heiligen Geist auf den Tag der Erlösung hin. Das ist ja heute noch nicht. Warum nicht? Weil wir noch den Leib der Niedrigkeit haben, mit den Begierden im Fleisch. Wir sind im Geist erlöst, aber im Fleisch noch nicht. Das ist unser Problem. Wir haben die Erlösung noch nicht. Die wird dann sein, wenn der Herr uns abholt in das Haus des Vaters. Entweder, wenn du gestorben bist, stehst du auf, und wenn du noch lebst, wirst du verwandelt, und dann bist du erlöst von diesem Leib der Niedrigkeit und der Sünde. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn, liebe Kinder, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Das ist eine große Herausforderung. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat als Opfergabe und Schlachtopfer. Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Unzucht aber, Unzucht, was ist Unzucht? Ja. Und alle Unreinheit oder Habsucht sollen nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen geziemt. Porneia ist da das griechische Wort, was hier für Unzucht steht. Und da brauche ich euch nichts mehr sagen. Auch Unanständigkeit und albernes Geschwätz und Witzelei, die sich nicht geziemen, stattdessen aber Danksagung. Das heißt nicht, dass man mal einen Spaß machen darf, aber es soll nicht anzüglich sein. Zweideutig sein. Epheser 5,5, denn dies sollt ihr wissen. Iliana, das sollst du wissen, ich wissen. Sergio, du sollst es wissen. Adnan, du sollst es wissen. Burkhard, du sollst es auch wissen. Gisela, auch. Denn dies sollt ihr wissen und erkennen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, er ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat in dem Reich des im Reich Christi und Gottes. Reinhold, du sollst es auch wissen. Betrifft mich genauso. Ich sage jetzt nicht, Johannes, du sollst es auch wissen. Du weißt, dass du es wissen sollst. Bernhard, Katharina. Wir sollen es alle wissen. Niemand verführe euch mit leeren Worten, denn dieser Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Seid also nicht ihre Teilhaber, denn einst war der Finsternis. Jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist selbst zu sagen schändlich. Alles aber, was bloßgestellt wird, das wird durchs Licht offenbar. Denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Deshalb heißt es, wache auf, der du schläfst, stehe auf von den Toten und der Christus wird dir aufleuchten. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Liebe Geschwister, damit wollen wir diese Ermutigung und Ermahnung abschließen und aus der Kraft des Heiligen Geistes so leben, wie es Gott wohlgefällig ist. Wer sagt Amen?
Amen.
Amen. Amen. Also das ist schon erstaunlich, wenn wir Epheser lesen. Oder ich denke jetzt gerade, vielleicht nur eine Minute gibst du mir noch. Wenn ich jetzt dran denke, in Matthäus 24, wo der Herr Jesus über tausende von Jahren mit 5 Versen die ganze Weltgeschichte darlegt. Wir sehen, wie wenig Worten Gott seinen Plan auslegt. Aber die Mündigen, die wissen, was gemeint ist. Der Unmündige sagt, naja, aber der Mündige, der kann damit umgehen. Wir wissen, was Gott meint. Und gerade Epheser ist so komprimiert, wo Gott uns die ganze Bedienungsanleitung für unser jetziges Leben gibt, wie wir leben sollen und können und wie er uns auch hilft dabei. Amen. Euch im Internet alles Gute, Gottes Gnade und Frieden. Jetzt habt ihr die Bilder, die Grafiken nicht mitbekommen, kein Problem. Heute Nachmittag stelle ich es auf die Webseite, dann könnt ihr die PDF herunterladen und all die schönen Bilderchen auch anschauen. Servus beieinander und bis demnächst.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft der Gemeinde Jesu Christi. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Gnade und Frieden.